Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Heute hören wir in unserer Reihe Lebenslinien die bewegte Geschichte von Joe Cialo, der zwischen zwei Kontinenten und zwei Welten aufgewachsen ist, zwischen Tansania, der Heimat seiner Eltern, und Deutschland. Zwei Kulturen also, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber auch in Deutschland wandelt er weiter zwischen den Welten. Er hat ein Buch über seine Geschichte geschrieben, in dem er es selbst so formuliert: Es ist die Geschichte eines schwarzen Klosterschülers, der als Crossover-Metal-Sänger Karriere machen will und schließlich Musikmanager und Mitglied des CDU-Bundesvorstands wird. Heute wird er uns einiges genauer aus diesem spannenden Leben erzählen. Herzlich willkommen, uns zugeschaltet aus Berlin, Joe Cialo. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Herr Cialo, Sie sitzen gerade im Konrad-Adenauer-Haus. Von dieser Sendung aus werden Sie gleich zu einer Sitzung des CDU-Vorstands weiterlaufen. Insofern sind Sie ein wenig kürzer bei uns auf Sendung, als normalerweise die Lebenshilfe dauert. Aber wir sind froh, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sie sind, Herr Cialo, noch gar nicht so lange in der aktiven Politik, so richtig erst seit letztem Jahr, seit Sie als Kandidat für die CDU in den Bundestagswahlkampf gezogen sind. Warum sind Sie eigentlich in dieses für Sie dann doch ganz neue Gebiet noch eingestiegen?
Ja, also ich bin 2016 in die Politik gegangen. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe seinerzeit, auch aus Bewunderung für das, was für die Entscheidung, die Angela Merkel damals getroffen hat, nämlich Menschen in Not zu helfen. Das war, wie ich fand, eine mutige Entscheidung, auch gegen Widerstände innerhalb der eigenen Partei, aber eine, die dem C entsprach. Wir haben natürlich aber auch mit dieser Entscheidung sehr viele Schwachstellen gesehen, die es in Deutschland gibt. Und diese Krise führt hoffentlich dazu, dass wir in Zukunft vielleicht besser mit solchen Krisen umgehen werden.
Also Sie sind 2016 in die CDU eingetreten, richtig?
Genau, 2016. Und ich bin der Öffentlichkeit erst im letzten Jahr so richtig bewusst geworden, weil ich für den Bundestag kandidiert habe, und zwar in Berlin-Spandau. Und was mich da in die Politik konkret zu dieser Kandidatur auch bewegt hat, war die Tatsache, dass ich gesehen habe, in was für einer unfassbaren Not die Künstlerinnen und Künstler sich befanden und wie wenig das, was sie tun und leisten für unsere Gesellschaft, gewertschätzt wurde. Das wurde ja meistens, wurde die Kultur und Kreativwirtschaft in einem Atemzug mit Lichtspielhäusern und Bordellen genannt. Und das war für uns sehr verletzend. Und wir hatten das Gefühl, dass wir einfach nicht vertreten sind. Und um da einfach auch mal die Realitäten besser abzubilden, habe ich mich entschlossen, diesen Schritt zu gehen.
Sie sprechen da auch die Maßnahmen in der Corona-Zeit an, wo dann eben auch eben gerade die Kultur ja eben eine der ersten Sachen war, die geschlossen wurde, wo man gesagt hat, da kann man drauf verzichten. Sie selbst stammen aus der Kultur der Musikbranche beruflich. Sie werden uns da gleich noch einiges mehr zu sagen. Aber vielleicht nochmal vorweg, jetzt so als aktiver Politiker mittendrin zu sein, auch eben CDU-Bundesvorstand, verändert das den Blick auf das Land und die Gesellschaft, wenn man so dann mitmischt da auch in den oberen Riegen?
Es verändert den Blick auf Prozesse, das ganz sicher. Also das ist tatsächlich das, was man als das Durchbohren dicker Bretter nennt, wenn es darum geht, Lösungen für komplexe Probleme zu bekommen. Es ist halt eben nicht so einfach, wie von der Tribüne eine Einwechslung eines Spielers bei einem Fußballspiel einzufordern, dass man in der Politik ganz einfache Lösungen hat. Man spürt, demokratische Prozesse sind langwierig, sind zum Teil auch sehr, sehr schwierig. Man braucht einen langen Atem. Aber meine intrinsische Motivation, also meine persönliche Motivation, war immer schon auf den Menschen gerichtet. Und ob ich das nur mit Künstlern gemacht habe oder jetzt für die Künstler in die Politik gegangen bin, um eine bessere Zukunft für uns zu bauen, das hat sich für mich überhaupt gar nicht geändert.
Sie haben, Herr Cialo, ein Buch über Ihre Geschichte geschrieben. Das trägt den Titel Der Kampf geht weiter, mein Leben zwischen zwei Welten. Der Kampf geht weiter ist ein Zitat Ihres Vaters, Saluta Continua, also der Kampf geht weiter. Wie kommt es zu diesem Satz Ihres Vaters?
Ja, das war der letzte Satz, den mein Vater zu mir gesprochen hat, bevor er einen Tag später starb, 2016. Und das war bei uns neben diesen Schlachtruf der Befreiungsbewegung in den 60er Jahren in Mosambik, etwas, was mein Vater auch unterstützt hat, auch ein stehender Begriff bei uns in der Familie. Und zwar sollte er immer eine gewisse Form der Resilienz repräsentieren und immer auch uns bewusst machen, dass man im Leben nichts geschenkt bekommt, dass es etwas ist, wofür man kämpfen muss, dass man auch durch Dürrephasen, schwierige Phasen gehen muss, um das große Ziel zu erreichen. Und das hat mein Vater mir immer und immer wieder bewusst gemacht, sodass es eigentlich für mich auch ein Spruch ist, den ich in meinem Ehering eingraviert habe, weil er so einen großen Wert für mein Leben hat.
Schauen wir mal auf Ihre Herkunftskultur. Ihr Vater aus Tansania, Ihre beiden Eltern aus Tansania, Ihr Vater Diplomat. Ihre Eltern haben sich lustigerweise auch in Deutschland schon kennengelernt, in Bonn. Und Sie selbst und Ihr älterer Bruder sind auch hier geboren, in einem kleinen Örtchen bei Bonn die ersten Lebensjahre verbracht. Haben Sie noch Erinnerungen an diese ersten Jahre?
Ja, tatsächlich bin ich 1970 in Bonn geboren und war 71 hier. Mein Vater wurde 72 nach Tansania berufen, weil es eine kriegerische Auseinandersetzung mit Uganda gab, wo er sozusagen seinen Dienst in der Heimat verrichten musste, sodass meine Erinnerungen relativ bruchstückhaft sind. Aber es gibt schon so Erinnerungen, die ich habe im Kindergarten, Niederbachem, das ist ja bei Bonn, einem Örtchen, wo ich früher gewohnt habe, habe ich auch noch schemenhaft in Erinnerung. Und diese Erinnerungen sind sehr, sehr positiv. Also das hat schon so ein leicht heimeliges Gefühl von damals, ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Ja, Sie sind dann erstmal wieder zurück nach Afrika gekommen, nach den ersten Lebensjahren, nach Dar es Salaam, das ist die größte Stadt Tansanias. War das schon, Sie sagen, Sie haben so heimliche Erinnerungen aus diesen ersten Lebensjahren in Deutschland, war das schon ein erster Kulturschock, dann nach Tansania zu ziehen wieder?
Ja, tatsächlich war das nicht ganz einfach. Wir sind in ein Land gezogen in den 70er Jahren, das bitterarm war. Und all die Selbstverständlichkeiten, die wir hier in Deutschland erlebt haben, das konnten wir dann in Tansania für uns in der Form nicht weiterleben. Und man musste sich komplett umstellen. Und im Laufe der Zeit, wir sind dann für eine längere Zeit in Tansania geblieben, haben wir natürlich auch Situationen kennengelernt, die man sich in Deutschland zu dem Zeitpunkt vielleicht die Eltern und die älteren Generationen nach dem Krieg vorstellen konnten, aber die Jungen da zu dem Zeitpunkt nicht mehr, nämlich Hunger. Und das war ein ziemlich unangenehmes Gefühl, eine unangenehme Erfahrung, dass man im Leben auf so vieles verzichten musste. Und ich würde schon sagen, dass mich das geprägt hat. Das war aber in weiten Teilen Afrikas so. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele in meinem Alter, die hier in Deutschland leben oder auch in Afrika sind, dass das so in einer Art kollektiven Gedächtnis diese Entbehrungen geblieben sind. Ne?
Das kann vielleicht überraschen. Ihr Vater hat ja eigentlich einen guten Beruf und so, dass Sie da dennoch als Familie so arm gelebt haben.
Ja, das ist schwer zu vermitteln. Mein Vater hatte natürlich er war im Außenministerium, hat er gearbeitet und hat jeden Monat Geld bekommen. Und das lag nicht daran, dass wir kein Geld hatten. Nur wenn es nichts zu kaufen gibt, wenn die Regale leer sind. Wir haben das hier während der Corona-Zeit gemerkt, wie das ist, wenn es kein Toilettenpapier gibt. Dann kann man mit noch so viel Geld in der Tasche irgendwo reingehen. Es gibt halt die Waren nicht. Und so war es in Tansania damals auch. Das Land litt Hunger und es gab wahnsinnig vieles nicht. Und man war darauf angewiesen zu improvisieren. Ich glaube, das erinnert auch schon so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie das hier in Deutschland war. Man musste wirklich gucken, wie man über die Runden kommt. Und das haben unsere Eltern gemacht und das haben sie sehr gut gemacht. Ich bin auch sehr dankbar dafür, aber es war eine sehr, sehr, ich habe es als sehr hart empfunden und trotzdem gab es goldene Momente für uns Kinder. Also es war jetzt nicht nur so, dass wir keine tollen Erlebnisse mit den Nachbarskindern, das Leben fand auf der Straße statt, es war bunt, wir haben auch Musik gehört, also das ging alles so nebeneinander her, also Schmerz und unfassbare Freude und das war das, was ich so als das Lebendige empfunden habe in meiner Kindheit.
Ja, Sie sind auch zur Grundschule gegangen. Vielleicht beschreiben Sie uns mal so, wie das Leben so damals für Sie war als Grundschulkind.
Naja, ich bin zur Grundschule gegangen. Das war Changombe Primary School. Man muss sich so vorstellen, man geht dann morgens zur Schule und das war noch so ein, das war ein sozialistischer Staat. Und da wurde halt eben sehr viel auf so sozialistische Rituale Wert gelegt. Die Menschen im Osten können das vielleicht besser nachvollziehen als die, die im Westen aufgewachsen sind. Wir hatten da, wir mussten uns alle in Reih und Glied aufstellen. Dann ertönte die Nationalhymne und dann lief der Lehrer mit einem Stock die Reihen ab und man musste beispielsweise die Hände dann zeigen. Und wenn man die Fingernägel nicht gewaschen hatte oder wenn der Lehrer was auszusetzen hatte, dann hat es halt einfach mal einen Satz Schläge gegeben. Genauso wie diese physische Gewalt als Erziehungsmethode etwas war, was damals an der Tagesordnung stand. Also damals war es auch eher so, dass die Lehrer, die Polizisten und die Eltern immer recht hatten und man sich gegenseitig nur bestätigt hat. Das ist ja Gott sei Dank heute anders. Und das Recht ist ja auch mehr auf diejenigen, die erzogen werden, gewandert, was ich sehr begrüße. Aber damals war das eben so.
Das heißt, Sie haben das auch in der Familie erlebt, ne? Der Erziehungsstil. Also Sie haben, ich habe Ihr Buch gelesen, da kommt sehr viel Wärme auch von Ihrer Familie rüber und sehr viel Zuneigung. Aber der Erziehungsstil, mit dem haben Sie sich dann gemüht?
Ja, natürlich. Also das war so, wenn es Konfliktsituationen gab. Ich habe es in meinem Buch mal dezidiert beschrieben. Die Situation, die sich wie eine Anklage bis hin zur Vollstreckung gefühlt langgezogen haben. Es war schon eine schmerzhafte Erfahrung als Kind, ne? Also das ist ja nicht etwas, dass man nur eine Backpfeife bekommen hat, sondern bei uns, und das war nicht nur bei uns so, sondern man hat sich ja als Kinder mit anderen Kindern unterhalten. Und das war so gängig, dass die Erziehung auch immer eine Machtdemonstration von den Erziehenden war. Und das war mitunter sehr, sehr schmerzhaft. Und das habe ich auch schon lange mit mir rumgetragen. Ich muss aber sagen, dass diese Gewalterfahrung in der Erziehung, das habe ich ja nicht nur in Tansania erlebt und abgeschüttelt, als ich nach Deutschland gekommen bin, sondern das habe ich auch in Deutschland erlebt, in Marienhausen, dem Salesianer-Internat damals. Da gab es einen Erzieher, der hat mich also auch genauso mit Gewalt sozusagen, indem er Schellen verteilt hat, zu disziplinieren versucht. Das war die Zeit und wahrscheinlich haben die, die diese Gewalt ausgeübt haben, eben auch diese Gewalt erfahren und deswegen haben sie da keine Distanz dazu gehabt und sich hinterfragt, was sie damit eigentlich einrichten.
Das Leben in Dar es Salaam, auf der einen Seite eben die Härten von Hunger, aber auch von einem sehr strengen Erziehungsstil in Schule, aber auch in der Familie. Auf der anderen Seite aber auch, das hört man ja immer wieder auch von anderen, die dorthin gegangen sind, ein Leben auch in großer Freiheit auf der Straße. Ja, einfach viel mehr Freiheit als bei uns, oder?
Ja, wir haben uns, so ist jedenfalls mein Eindruck, so ein Stück weit selber erzogen auch. Es gibt ja viel, viel mehr Kinder auf den Straßen Afrikas, als es hier der Fall ist. Und wir waren immer in großen Gruppen unterwegs und diese Gruppen haben halt eben auch eine Dynamik. Und das führt natürlich dazu, dass wir in der Neugierde, die man halt eben als Kind hat, alles Mögliche macht. Und wenn man diese Freiheit hat, ich meine, mein Vater war im Ministerium, hat gearbeitet und meine Mutter war auch zu Hause mit anderen Dingen beschäftigt. Wir waren auf der Straße und haben, das beschreibe ich auch in meinem Buch, von Palmen hochklettern, um Kokosnüsse für uns selber zu bekommen oder Papayas runterzuschneiden oder aber auch gegenseitig mit Steinschleudern zu beschießen, Autos bauen aus Drähten, die wir dann selber geformt haben. Also das war schon ein spannendes, sehr kreatives Leben, was wir auf der Straße geführt haben. Insofern ist das ja auch immer so eine zweischneidige Sache. Man hat auf der einen Seite ein unglaublich dichtes Erlebnisnetz gehabt, was einen erfüllt hat. Dann hatte man wieder auf der anderen Seite Entbehrungen. Und als ich nach Deutschland kam, drehte sich das Ganze auch ein Stück weit. Die erste Zeit jedenfalls. Wir waren in Bonn und dort war brutale Langeweile, aber die Regale waren alle voll. Und wie man es macht, ja.
Sie sind mit 9 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen. Sie beschreiben Ihre Ankunft damals als Familie. Sie haben noch 4 Brüder. Einer davon war noch ganz klein am Köln-Bonner Flughafen, sowas als eine zweite Geburt wieder. Beschreiben Sie doch mal den Tag der Ankunft.
Ja, wir sind am 4. Januar 1979, ich kann mich an das Datum genau erinnern, in Bonn gelandet, in Köln-Bonn damals gelandet. Und im Unterschied zu heute hatten wir damals keine Apps. Wir wussten also nicht, oh, stellt euch drauf ein, es ist kalt, minus was weiß ich wie viel Grad, sondern wir sind losgeflogen und hatten echt kurze Hosen an. Und das war krass, weil zu dem Zeitpunkt ist in Tansania auch die heißeste Zeit. Und als wir dann angekommen sind, konnten wir gar nicht glauben, was wir draußen gesehen haben. Es war so kalt. Es war so, so kalt. Und wie sich später herausgestellt hat, war es ja auch ein Jahrhundertwinter. Und alles klang so, dieses, ich habe ja vorhin erzählt, wie das ist, wenn man auf den Straßen mit den anderen Kindern zusammenspielt. Aber wenn man am Flughafen kommt, Flughafen landet, kriegt man schon so einen ersten Eindruck eines Landes. Und in Deutschland, deswegen spreche ich auch von diesem, das Land klang blechern, diese Anweisung, die es direkt gab, dass man sein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen soll. Und das wirkte auf mich wie eine völlig fremde Welt. Und deswegen bezeichne ich das auch als meine zweite Geburt, weil ich hier in eine Welt kam, die ich bewusst komplett anders wahrgenommen habe, aber eben auch meine zweite Geburt, weil ab hier ein Kapitel be beginnt, das ich in der Form, wo ich dann nie wieder zurückschauen sollte, sondern ich beginne hier ein anderes Leben, ein völlig anderes Leben, als ich das jemals zuvor geführt habe.
Ja, die große Veränderung bestand ja auch darin, dass Sie noch nicht mal ein Jahr lang als Familie noch zusammen in Deutschland waren, sondern Ihr Vater wiederum versetzt wurde nach Schweden. Und dann kam es eben zu diesem auch wirklich entscheidenden, für Sie lebensverändernden Beschluss der Eltern, dass die beiden älteren Jungs, dazu gehörten Sie, eben in Deutschland bleiben sollten und nicht nochmal einen Wechsel machen sollten. Man muss vielleicht als Hintergrund dazu sagen, dass Ihr Vater selber auch im Internat gewesen war und die Erfahrung für ihn sehr positiv war, er eine sehr gute Ausbildung genossen hatte, von der er später profitiert hat. Das wollte er Ihnen auch gönnen. Aber dennoch eben als Kinder im Alter von 9, 10 Jahren dann plötzlich allein zu bleiben, die Eltern weit weg in ein Internat zu gehen, das ist ja ist schon wahrscheinlich eine echt extreme Herausforderung für Sie gewesen, oder?
Ja, war es tatsächlich. Aber wie das halt immer so ist, man geht in eine Situation rein und ist sich gar nicht über die Dimension der Konsequenzen bewusst. Und diese Konsequenzen wurden auch uns in der Form auch nicht mitgeteilt. Meine Eltern wussten, dass es nicht einfach sein würde, mit 5 Kindern weiter nach Schweden zu ziehen. Und mein Vater war schon jemand, der sehr früh begriffen hat, dass Bildung eine unglaublich große Rolle spielt. Jetzt muss man wissen, dass mein Vater stundenlang als kleiner Junge immer bis zu dem Benediktinerkloster gelaufen ist, stundenlang hin und zurück, jeden Tag, 4 Stunden war das, glaube ich, in Summe, nur um zu lernen. Das heißt, er war schon was Lernen und den Wert der Bildung angeht, ganz anders vorgebildet. Und als wir ins Internat kommen sollten, hat man uns eben auch nicht gesagt, dass wir ins Internat kommen und dass es eine Entscheidung ist, die dann endgültig war. Sondern man hat uns gesagt, wir sehen uns in 10 Tagen wieder. Und in der Zwischenzeit sind meine Eltern dann nach Schweden umgezogen und dann war es klar, dass wir gar nicht mit nach Schweden ziehen. Und das war schon so der Moment der Erkenntnis, schmerzhaften Erkenntnis, dass hier doch eine neue Realität beginnt, wie wir sie auch so nicht zu Ende denken konnten. Das sieht man ja auch, dass wir mit Pater Oerder, der ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Person in meinem Leben ist und auch das Leben meines Bruders, der hat uns erst diesen Eintritt ins Internat ermöglicht, dass er sozusagen angefangen hat, sich um mich und meinen Bruder zu kümmern.
Also ein Don Bosco Salesianer, nicht, der
Ja,
dann
da.
eben diese Plätze eben vermittelt hat und so weiter und sich dann auch weiter darum um sie gekümmert hat, weil ihre Eltern eben so weit weg waren.
Genau. Also wir haben Pater Oerder in Bonn kennengelernt. Er war Pfarrer im Regierungsviertel. Dort sind wir auch zur Kommunion gegangen. Das heißt, wir kannten ihn schon vorher sehr gut. Und dann hat er mit meinen Eltern besprochen, dass wir ins Internat kommen und er sich dann um uns kümmert. Und das hat er wirklich gemacht. Und das ist eines dieser tollen Geschichten, die es in der Kirche gibt von Menschen, die eine Verantwortung übernehmen für das Leben anderer Menschen und das mit bestem Wissen und Gewissen machen. Und diese Dankbarkeit möchte ich gerade in diesen Zeiten ganz laut aussprechen, denn es ist nicht selbstverständlich, dass jemand sagt, ich bin jetzt bereit, diese Verantwortung zu übernehmen damals. Und er hat das 40 Jahre lang getan. Er hat das 40 Jahre lang sich dafür entschieden, für mich und meinen Bruder da zu sein. Und in den letzten Jahren brauchten wir seine Unterstützung nicht, sondern es ist eine Freundschaft und eine innige Beziehung entstanden bis zu seinem Tod. Und das ist etwas, was ich wirklich herausstellen möchte in Zeiten, in der die Negativbilder überwiegen.
Sie haben ja eben auch erzählt, dass Sie auch im Internat Gewalterfahrungen gemacht haben, aber so wie Sie es jetzt beschreiben, scheint das nicht eine Zeit gewesen zu sein, die Sie für sich so ganz als negativ buchen.
Also es gibt bei Gewalterfahrung immer unterschiedliche Typen, wie sie mit Gewalt umgehen. Es gibt Menschen, die haben ein lebenslanges Trauma, was sie davontragen. Und das war ja eine Art, mit Kindern, mit anvertrauten Jugendlichen umzugehen, die sicher auch viele Narben bei anderen Internatskameraden zurückgelassen hat. Und das ist ja eigentlich ein missbräuchlicher Umgang mit anvertrauten, zum Teil auch unschuldigen Seelen, die im Grunde genommen aufgrund einer Verfehlung eine so drastische Erfahrung erleben müssen. Die Folgekonsequenzen, die sind absolut unterschiedlich. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das weggesteckt habe. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Schläge, die ich in Marienhausen bekommen habe, im Vergleich zu dem, was ich schon aus Tansania kannte, eher lächerlich war. Also das hat mich jetzt nicht großartig beeindruckt. Da kannte ich von zu Hause schon ganz andere Strafmaßnahmen. Und nichtsdestotrotz würde ich das jetzt nicht verharmlosen. Also dass das passiert, ist schon aus meiner Sicht schlimm. Man muss es aber auch zeitlich kontextualisieren. Eine ganze Generation ist auch so aufgewachsen. Insofern ist es, glaube ich, nicht nur eine Sache, die in diesen kirchlichen Umfeldern passiert sind, sondern in den gesamtgesellschaftlichen Bereichen passiert sind. Da müssen wir uns als Gesellschaft hinterfragen, was haben wir denn eigentlich da angerichtet und was hätte niemals passieren dürfen.
Das ist ja ein großes Thema, die Erkenntnisse, dass es eben auch sexuellen Missbrauch gab. Das haben Sie persönlich nicht erlebt. Hat Sie das eigentlich überrascht, dann als das rauskam, dass solche Dinge auch vorgekommen sind in Schulen, in Internaten?
Mir hat es wehgetan, dass es in den Schutzräumen, wo ich wirklich Gutes erfahren habe, ich war ja im Internat, ich war ja in so vielen Kirchen, ich habe ja so viele Ordensleute, Priester, Diakone, Menschen im Umfeld der Kirche kennengelernt, die es gut mit mir und meinem Bruder gemeint haben, die uns unterstützt haben und uns wirklich ein tolles Leben auch ermöglicht haben, dass in diesen Schutzräumen Menschen zu Schaden gekommen sind, Seelen verkrüppelt wurden. Das hat mich nicht nur, also das ist auch etwas, was mich wirklich wütend macht, dass so etwas passieren konnte, dass schutzlose, ja, Jugendliche und Kinder, die der Kirche anvertraut wurden, auf diese Art und Weise missbraucht worden sind. Das ärgert mich wirklich zutiefst. Und mich ärgert auch, dass man das Management nicht besser in den Griff bekommt oder bekommen möchte. Wenn ich das vielleicht nochmal ganz kurz ausführen darf. Ja, ich gestehe allen Diözesen zu, dass sie sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen und nach Lösungen streben, auch nach Kompensation. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum das Selbstbild der Kirche in Deutschland nicht so ist, wie sie von den Menschen draußen gesehen wird. Die Menschen unterscheiden nicht nach Diözesen. Die sehen nur die Kirche. Und ich frage mich, warum ist es nicht möglich, dass alle 27 Diözesen zusammenkommen und wirklich eine symbolische Handlung der Vergebung gegenüber den Opfern an den Tag legen, dass man sich darauf einigt, aus einem Topf das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, was Menschen verletzt hat, was Seelen verkrüppelt hat, sie zu entschädigen und gemeinsam als Einheit der Kirche auftritt. Stattdessen einer nach dem anderen. Und dadurch entsteht eine Endlosschleife der Ereignisse, die auch unter Managementaspekten auch ein ganz schlechtes Licht zurücklässt. Verstehe ich nicht.
Ja, Johannes Paul II. Hat ja auch im Jahr 2000 die große Vergebungsbitte gesprochen, für stellvertretend für viele andere in der Geschichte der Kirche, könnte ein Vorbild sein in dem Fall. Gucken wir nochmal zu Ihrem persönlichen Leben im Internat. Also Sie haben auch viele Menschen erlebt, sagen Sie, die sich wirklich sehr engagiert um Sie gekümmert haben, die Ihnen in der Kirche auch sehr positiv, also die einfach ein sehr positives Bild bei Ihnen geprägt haben. Wie sah es denn an den Wochenenden aus? Die anderen Schüler konnten ja nach Hause, ihre Eltern waren weit weg. Wie haben Sie als Internatsschüler die Wochenenden verbracht?
Naja, also wir waren, oftmals war es so in Rüdesheim am Rhein, dass man wirklich gucken konnte, wie einer nach dem anderen abgeholt wurde. Und dann waren früher nicht diejenigen, die dann zurückgeblieben sind. Und da gab es am Samstagabend halt immer Heinz Schenk, ja, zum Blauen Bock. Wo dann halt Schnaps, das war sein letztes Wort. Solche Schlager, Gassenhauer, gesungen wurden, oder wir haben unterschiedliche, mit coolen Kampf unterschiedliche TV-Sendungen angeschaut. Wir wurden angehalten zum Putzen von, keine Ahnung, Gängen, Bohnen und so weiter. Und uns halt, es ging halt wirklich darum, uns zu beschäftigen und zu verhindern, dass wir irgendwelche Dummheiten machen. So. Und dann musste man sich halt damit beschäftigen. Ja, ich bin froh, muss ich sagen, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Aber es gab auch was Gutes. Man muss ja nicht immer nur das Negative sehen. Samstags abends gab es beispielsweise Brötchen, einmal die Woche. Die waren relativ limitiert. Und die Padres haben halt denjenigen, die da noch da waren, die Brötchen gegeben, die am schnellsten Kopf rechnen konnten. Also, keine Ahnung. Man hatte schon dann eine erste Runde an Brötchen, es waren nur noch drei übrig. Ein paar wollten noch mehr haben und dann ging es halt 5x7 und wer das am schnellsten geantwortet hat, hat halt ein Brötchen bekommen. Hat mir geholfen bis heute, dass diese Fähigkeiten zu entwickeln, weil ich einen Sinn darin gesehen habe, warum ich dieses Kopfrechnen lernen muss. So. Aber ja, andere hatten schönere Zeiten zu Hause, das kann man schon sagen.
Sie haben dann teilweise Wochenenden auch in der deutschen Familien verbracht. Der Pater Oerder, der sich um Sie gekümmert hat, hat das dann irgendwann organisiert. Was haben Sie so aus diesen Zeiten, aus wirklich so typisch deutschen Haushalten, deutschen Familien in Erinnerung?
Ja, also zunächst einmal fand ich das ja immer sehr nett, dass Menschen sich entschlossen haben, zwei Jungs, die nicht zu ihnen gehörten, bei sich aufzunehmen, ihnen eine schöne Zeit zu sehen. Das hat ja auch sehr viel mit Empathie zu tun. Ich erinnere mich noch, dass viele gesagt haben, oh, damals, ach, ihr armen Kleinen, wie ist es denn ohne eure Mutter? Also die konnten sich das schon so vorstellen, dass mein Bruder und ich die ganze Zeit halt alleine waren, ohne Eltern. Und da haben sie natürlich versucht, uns auch so ein Stück weit auch ein Zuhause zu geben. So. Aber das ging ja halt immer über die Kumpels des Internates meistens so. Oder wenn wir im Urlaub waren und alle im Urlaub waren, hat Pater Oerder versucht, uns halt eben bei Familien unterzubringen, die sich um uns gekümmert haben, oder auch bei Bauernhöfen, wo wir mitgearbeitet haben, oder bei Putenfarmen, wo wir dann halt eben auch das Arbeiten richtig gelernt haben. Und ich jetzt auch wirklich weiß, was die Landwirte draußen leisten, also Strohstecken im Sommer, das ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Das war echt alles toll, aber es gab halt eben auch Situationen, wo man mit dem persönlichen Leid von Familien konfrontiert wurde, in einer brutalen Art, wie man es selber vielleicht nicht erwartet hat und wie es Pater Oerder vielleicht auch so in der Form nicht antizipiert hatte. Ich erinnere mich nochmal, als eine Familie in jungen Jahren ihre Tochter an Krebs verloren hat und wir dann sozusagen bei dieser Familie waren, dass kurz nachdem das Kind gestorben ist, das war für uns auch ein ganz krasses Erlebnis. So. Ja. Das war ein krasses Erlebnis deswegen, weil wir in die Wohnung kamen und dann sahen wir Haare am Kleiderbügel hängen und wir wussten nicht, was es ist. Und ich erinnere mich, was mein Bruder gefragt hat, was ist das denn? Und dann sagten sie, ja, das sind die Haare unserer verstorbenen Tochter. Und der Vater nahm die Haare und streichelte sie und man hat den Schmerz, hat man richtig gespürt. Und dann sagten sie, ja, ihr könnt jetzt auch in ihrem Zimmer schlafen. Das haben die so liebevoll gemeint für mich und meinen Bruder, die wir noch afrikanisches Mindset hatten, war das natürlich so ein totaler Kulturschock, weil in Afrika ist dieser Umgang mit Tod und Sterben völlig anderer. Und das hatte auf der einen Seite, haben wir extrem mitgefühlt, aber auf der anderen Seite war das für uns so ein bisschen schauderhaft, weil der Tod immer etwas ist, was in Afrika auch ein Stück weit mit einer Aussöhnung und Befriedung der Ahnen zu tun hat. Und wenn das nicht passiert, dann werden da andere Dinge davon abgeleitet. Und das war schon eine besondere Situation.
Mein Leben zwischen den Welten ist der Untertitel des Buches von Joe Cialo. Er ist heute im CDU-Bundesvorstand, ist Musikmanager. Den Weg zur Musik, den hören wir gleich noch von ihm. Aber zunächst mal hören wir Musik von einer Gruppe, die Sie selbst auch gemanagt haben, nämlich die Gruppe Die Priester. Ist uns vielleicht bekannt, auch unter anderem deshalb, weil der frühere Programmverantwortliche von Radio Maria Österreich, Andreas Schätzle, eben auch damit gesungen hat. Vielleicht sagen Sie uns mal zwei, drei Worte zu der Gruppe, wie Sie dazu kamen. Dann später hören wir dann, wie Sie überhaupt dann zum Musikmanagement kamen.
Ja, sehr, sehr gerne. Es gab damals Vorbilder in England und in Frankreich, The Priest und Le Prêtre. Und ich dachte mir, sowas brauchen wir dringend in Deutschland. Ein Lobpreis, das Herrn mit echten Priestern. Und ich habe dann also so viele Diözesen angeschrieben und keiner hat mir geantwortet. Das war echt bitter. Und dann habe ich über meine Salesianer-Kontakte die Nummer von Abtprimas Notker Wolf seinerzeit bekommen und habe ihm geschrieben und hat sofort geantwortet und wir haben uns in Rom verabredet. Und er hat mir zugehört und hat gesagt, okay, Joe, ich werde dir helfen. Und dann tatsächlich habe ich zwei Sänger und Priester von den Benediktinern bekommen. Also das war der Pater Vianney, das war wirklich schön. Und dann kam dann noch dazu der Andreas Schätzle. Und dann war das komplett zu dritt. Ja. Und Rabanus natürlich auch. Und mit denen zusammen Musik zu machen, das war für mich eines der krassesten Erlebnisse in meiner gesamten Musikmanager-Karriere, weil ich nämlich die Songs und die Lieder, die mich schon als Kind und wirklich intrinsisch motivieren, die ich liebe, aus dem Glauben heraus, die dann auch in meinem Beruf machen konnte. Und das war echt, das war wirklich krass. Das hat echt Spaß gemacht.
Eines dieser Lieder, Ubi Ibi, das hören wir jetzt. Ubi Ibi, ein Stück der Band Die Priester, die von Joe Cialo ins, ja, irgendwie die Idee kommt von Joe Cialo, ist mit ins Leben gerufen worden. Er hat sie gemanagt, die drei Priester, die da auch bei dem Stück mitgesungen haben. Joe Cialo ist unser Gast hier in der Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Hureb mit dem Thema Zwischen den Welten als Afropäer unterwegs in Politik, Musik, Geschäft und Kirche. Wir haben heute besonders von seinem Leben als Kind, Jugendlicher zwischen Tansania und Deutschland gehört, das Leben in einem deutschen Ordensinternat als Schüler. Später dann kam Herr Cialo der Weg dann erstmal in eine Lehre hinein. Sie haben also richtig hart arbeiten gelernt in einer Ausbildung in der Metallverarbeitung und da auch die ersten Kontakte schon zur Politik gehabt, damals nicht CDU, sondern Sie sind dann erstmal Mitglied bei den Grünen gewesen. Wie kam es dazu?
Ja, ich bin tatsächlich Mitglied bei den Grünen gewesen. Es hatte was damit zu tun, dass ich finde, Politik oder überhaupt Organisationen leben ja auch so ein Stück weit von Personen. Und ich habe damals Joschka Fischer tatsächlich bewundert. Und ich mochte auch, wir hatten ja damals auch schon, gerade was die Natur angeht, mit einigen Krisenschleifen zu tun. Ich erinnere mich noch an Tschernobyl, an Sandoz und an viele andere Dinge, die passiert sind. Und das war etwas, was mich schon sehr angefasst hat. Also wir kennen das ja auch aus der Kirche, die Schöpfung Gottes, Bewahrung der Schöpfung Gottes. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Leidenschaft, mit der die Grünen an das Thema oder mit dem Thema umgegangen sind, total ansteckend war. So habe ich das jedenfalls empfunden seinerzeit. Und deswegen bin ich denen auch beigetreten. Es lag auch meiner Lebenssituation. Ich war, wie Sie richtigerweise angemerkt haben, Zerspanungsmechaniker, also Handwerker, war auch IG Metall-Mitglied und war so grundsätzlich von meinem Mindset her auch eher links ausgerichtet. Und deswegen war das für mich völlig eine natürliche Zuwendung und Einstieg in eine Partei.
Ja, Sie sind dann ausgetreten, als es dann auch zu, wie Sie fanden, unschönen Auseinandersetzungen innerhalb der Partei auch kam. Gucken wir jetzt aber schnell nochmal zu Ihrem Weg in die Musik. Sie haben auch studiert eine Zeit lang, haben aber gemerkt, das ist es irgendwie alles nicht. Also es war eine Zeit nach der Schule erstmal der Suche nach der Lehre auch, und Sie sind dann tatsächlich Sänger geworden. Die Liebe zur Musik hat Sie schon von Kindheit an irgendwie begleitet. Was haben Sie denn für Erinnerungen aus der Zeit eben als Mitglied, als Sänger in einer Band?
Ja, also ich wurde ja im Grunde genommen völlig, ich kam wie eine Jungfrau zum Kind, als es darum ging, Sänger zu werden. Eines Nachmittags war ich mit meiner damaligen Freundin frühstücken oder brunchen, wie man heute sagen würde. Und dann hat mich einfach jemand angesprochen und gesagt, hey Joe, kannst du dir vorstellen, bei uns in der Band zu singen? Und ich habe das gemacht, was ich oft in meinem Leben gemacht habe. Ich habe auf meinen Bauch gehört und hab mich einfach getraut, bin gesprungen. Und daraus entstand dann halt eine ganz spannende Zeit, die mich durch ganz Europa geführt hat mit der Musik, die ich gemacht habe. Ganz krasse Begegnungen, Auftritte vor Tausenden von Menschen, aber eben manchmal auch nur vor fünf. Und das hat mich wirklich wahnsinnig glücklich gemacht zu der Zeit. Und ich habe vor allen Dingen gelernt, wie das ist, wenn man Songs schreibt, wie Texte entstehen, wie man tourt, was die Tücken sind dabei, wenn man zu lange wegbleibt, die unbezahlten Rechnungen, die einen erwarten. Aber eben auch, wie Musikindustrie funktioniert, weil wir nämlich einen Plattenvertrag bei Sony Music hatten. Und das war schon für mich eine sehr, sehr tolle Zeit, die leider damit endete, dass wir den wirtschaftlichen Ansprüchen der Plattenfirma nicht gerecht wurden. Wir waren Kritikerlieblinge, wir haben tolle Kritiken bekommen, aber wir haben kaum CDs verkauft. Und das führte dazu, dass die Plattenfirma sich schon ultimativ an uns gewendet hat mit der Aufforderung, unseren Musikstil radikal zu ändern oder die Zusammenarbeit sein zu lassen. Und das, was sie von uns wollten oder wie sie sich die Zukunft mit uns vorgestellt haben, war nicht das, was ich hätte machen wollen, ohne mich so zu verbiegen, dass ich das Gefühl gehabt hätte, mir selbst morgens beim Zähneputzen in den Spiegel sorglos schauen zu können. Insofern habe ich dann die Karriere für mich dann in dem Zeitpunkt beendet.
Und haben dann genau das gemacht, nämlich versucht, auf der anderen Seite irgendwann dann Musik dann auch eben zu verkaufen. Also die Musik, an die sie geglaubt haben, auch dann wirklich an den Mann, ans Publikum zu bringen, zu den Radiostationen, dass sie gespielt werden und so weiter.
Ja, aber auch das hat wieder mit Menschen zu tun. Ne? Ich habe damals, als ich aufgehört habe, war ich natürlich, das ist dann halt immer auch so im Leben, gibt es Situationen, wo man eine Sache beendet und sich fragt, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Ja, und dann erinnere ich mich noch halt an den Kollegen, mit dem wir zusammengearbeitet haben bei der Plattenfirma. Er ist ein feiner Mensch, ja. Markus Linde heißt er, und er hat mich wirklich immer unterstützt. Und ich wollte auch das machen, was er macht, weil jedes Mal, wenn ich einen Anruf rief, war er im Meeting in London oder irgendwo im Studio oder war auf, keine Ahnung, ganz spannenden Geschichten, die er gemacht hat. Und das sagte mir, oh, das ist aber interessant, was er macht. Vielleicht wäre das ja auch was für dich. Und so habe ich mich darum bemüht, in eine Plattenfirma zu kommen, dort zu arbeiten und habe schnell festgestellt, das liegt mir. Der Umgang mit Menschen liegt mir sehr. Ich habe hier die Musik, die ich liebe und kann sozusagen für den Künstler, was ich ja auch selber erlebt habe, das tun, was ich mir gewünscht hätte, dass man seinerzeit für mich gemacht hätte. Und das war dann Einstieg als Radiopromoter. Das heißt, ich habe zuerst die Radiostation besucht. Dort, damals hat man noch physische Ware, CDs, an die Redaktion gebracht. Und man musste das sozusagen wie ein Vertriebsmensch das auch attraktiv vermitteln, dass das ein gutes Produkt ist. Und das habe ich gemacht und das lief anfänglich, oder nicht anfänglich, sondern das lief wirklich sehr, sehr gut. Also Britney Spears beispielsweise war mein erstes Produkt. Ich habe einige Hip-Hop-Künstler auch vermittelt. Der jetzt in Ungnade gefallene R. Kelly war damals ein Superstar, aber eben auch die Backstreet Boys und NSYNC. Ne?
Und das ist dann nach und nach dann auch wirklich zu Ihrem Beruf geworden. Und daneben sind Sie eben, das haben Sie eben auch schon erzählt, auch warum, in die Politik gegangen. Sie sind inzwischen verheiratet, haben eine kleine Tochter. Genau, und ich denke, das verändert auch nochmal den Blick aufs Leben, auf die Welt.
Ja, absolut. Das war ja auch der Grund, der andere Grund, der mich natürlich auch so ein bisschen in die Politik gepusht hat, aktiver zu werden. Wenn man halt eben gerade auch in dieser Zeit des Eingeschlossenseins dann einfach merkt, wie die Kleinsten in unserer Gesellschaft auch gelitten haben. Meine Tochter hat bis heute, sie hatte im Februar immer Geburtstag und es war ja immer von Lockdown betroffen, nie einen Geburtstag in großer Zahl mit ihren Kita-Kameraden feiern können. Ich denke, das kriegen wir nächstes Jahr dann endlich hin. Und das war auch etwas, wo ich mich gefragt habe, wie soll denn die Zukunft sein, auch für sie? Wie soll die Zukunft sein in einer Welt, in der wir auch mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind? Also Stichwort die Nachhaltigkeit. Wie gestalten wir denn unsere Welt auch so nachhaltig, dass sie ein lebenswertes Leben vorfindet? Wie gehen wir mit den Herausforderungen der Globalisierung um? Das Verhältnis zum globalen Süden, ganz wichtig. Und das waren halt, oder Digitalisierung auch, ja. Wie kann ich die Welt so gestalten, dass unsere digitale Welt auch Schutzräume für gerade die Verletzlichsten und Jüngsten unserer Gesellschaft bieten und diese dort nicht eben Opfer werden. Also all diese Themen haben mich schon bewegt und ich habe schon gemerkt, man kann über Themen reden, man kann seinen Mund spitzen, aber irgendwann mal muss man auch pfeifen. Irgendwann mal muss man halt eben zur Tat schreiten. Und das mache ich mit großer Unterstützung meiner Bands übrigens, die das auch gut finden und mich bei diesen politischen Vorhaben auch weiterhin unterstützen, denn ich bleibe ja auch weiterhin als Unternehmer tätig, ne?
Wir sind im Gespräch mit Joe Cialo, der nachher dann auf dem Weg zum CDU-Bundesvorstand zu einer Sitzung ist, deshalb nicht mehr ganz so viel Zeit hat. Aber ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern, wenn sie denn eine Frage haben, die ihnen auf der Zunge liegt, auf dem Herzen brennt, dann die Möglichkeit geben, noch mit anzurufen und sich in die Sendung mit einzuschalten. Unter 089 517 008 008 können Sie direkt mit Joe Cialo sprechen. 089 517 008 008. Also, Herr Cialo, Sie haben ein bewegtes Leben hinter sich, eben zwischen zwei Kontinenten, Kulturen. Sie sind dann schließlich, also über eine Ausbildung, dann eben erst im Internat und dann zum Metall, in der Metallverarbeitung Lehre, dann über verschiedenste Jobs, wir haben da viel überspringen müssen, schließlich in der Musikbranche gelandet und jetzt eben auch in der Politik. Sie haben sich dann schließlich für die CDU entschieden. Und das ist, denke ich, eine Frage, die gerade in christlichen Kreisen immer viele auch drängt. Wo finden wir denn das Christliche, das C in der CDU? Wo würden Sie das heute sagen? Nämlich, es gibt ja auch immer wieder die Kritik, die sagt, ach, das ist doch alles eigentlich mehr oder weniger ein Einheitsbrei geworden. So groß unterscheiden sich die großen Parteien eigentlich gar nicht mehr.
Das ist eine spannende Frage, die Sie stellen. Denn wir haben am Anfang des Jahres, als Friedrich Merz den Bundesvorsitz übernahm und ich dem Bundesvorstand gewählt worden, relativ schnell uns entschieden, ein neues Grundsatzprogramm aufzugleisen. Das war etwas, was überfällig war, weil genau dieser Eindruck auch vorherrschte. Und interessanterweise wurde auch dieses C relativ früh in Frage gestellt. Wozu brauchen wir noch dieses C? Und für mich ist aber genau dieses C der Grund, warum ich in die CDU eingetreten bin. Ich bin in diese Partei eingetreten wegen des christlichen Menschenbildes. Das ist für mich total wichtig. Und dieses christliche Menschenbild erhebt sich nicht über Andersgläubige, ganz im Gegenteil, sondern es vereint die Werte, die den Menschen ins Zentrum stellen. Und dieser Blick auf den Menschen, also dieses Exce Homo, den Menschen zu sehen und dann zu gucken, was ist das, was wir tun müssen, um den Menschen Beinfreiheit zu geben, Gestaltungsmöglichkeit zu geben, ihn mit den Werten auszustatten, dass er ein glückliches, erfülltes Leben führen kann. Das ist der Grund, warum ich in der CDU bin und das ist der Grund, warum ich auch hier im Bundesvorstand dafür kämpfe, dass die Bedeutung des Cs auch zukünftig so bleibt, wie es von unseren, ich sage jetzt mal, Gründungsvätern so vorgesehen war. Da gibt es im Grunde genommen aber keinen Dissens bei uns in der Partei. Und wenn ich dieses Jahr sehe, dass wir beispielsweise, und jetzt komme ich auf Ihre Frage vielleicht im erweiterten Rahmen zu sprechen, es gab ja den Katholikentag und da war ja interessanterweise kaum einer von der CDU offiziell eingeladen. Jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen, also ich war auch nicht eingeladen. Aber viele von der Grünen Partei waren dort, die vor Ort eingeladen waren, in Workshops teilgenommen haben. Finde ich auch okay. So, aber ich fand es schade für uns als CDU und für mich so, aber was ich interessant finde, ist die Tatsache, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo bei G7-Treffen das Kreuz abmontiert wird und wo hier Inschriften hier in Berlin, die jetzt auch überdeckt werden sollen, und da muss man sich, glaube ich, schon fragen, wo spielt denn der Glaube eine Rolle? Und ich will dafür kämpfen, dass wir in unserer CDU schon dieses C und das christliche Menschenbild in der tiefen Schärfe auch wahrnehmen. Und es ist, was nicht einfach ist in der säkularisierten Welt und was auch ebenfalls nicht einfach ist, für die Kirche durchzudringen. Das muss man auch mal schon sagen. Also, aber ich will meinen Beitrag jedenfalls dazu leisten.
Ich würde gerne noch mal eben über die christlichen Werte gleich auch in unserer Gesellschaftspolitik weiter mit Ihnen sprechen. Eine Hörerin hat angerufen, meldet sich anonym aus der Gegend Duisburg. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Also ich sage jetzt doch meinen Namen. Mein Name ist Sigurd Kames und ich habe mit Interesse gerade, Herr Cialo, der Sendung zugehört. Und mein Bruder ist jetzt auf der Klimakonferenz, Dr. Martin Kames aus Berlin. Und da habe ich gestern eine Fürbitte in der kleinen Kapelle hier für die Politiker in der Klimakonferenz gemacht. Man durfte da laut Fürbitten machen. Und nachher habe ich da noch so mit dem Richter gesprochen und ich habe dann so irgendwie so ein bisschen, naja, lass die mal da machen. Oder, also ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe da was Falsches gemacht mit der Fürbitte, aber ich habe wirklich eine große Hoffnung, dass da die Politiker mit, sozusagen mit Hilfe der göttlichen Kraft da was bewirken. Wie sehen Sie das? Oder wie, also ich bete jetzt einfach täglich dafür, aber wie sehen Sie das als Abgeordneter oder in der Partei?
Ja, also
für die EU-Partei.
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass, also mein Erzieher hat zu mir früher immer gesagt, Gott ist nicht Privatsache. Wir können ihn nicht für unsere persönlichen Anliegen, die uns jetzt gerade mal wichtig sind, einspannen und dann vergessen wir ihn wieder, wenn es uns gut geht. Das unterstelle ich Ihnen übrigens nicht. Sondern wir leben gerade in einer Zeit mit multiplen Krisen. Klima ist eines der Krisen. Wir haben hier Krieg in Europa. Wir haben Menschen, die Angst haben, über den Winter zu kommen, weil sie wahrscheinlich fürchten, dass sie frieren werden. Da hilft auch nichts, hier und da zwei Pullis anzuziehen, sondern es geht da wirklich um Existenzen, wenn die Energieversorgung nicht geleistet wird für Firmen. Da wird ja an allen Orten jetzt gerade auch dran geschraubt, dass es passiert. Ich finde es gut, dass Sie Gott in Ihrem Gebet mit einschließen und sich mit Sorgen an ihn wenden. Aber ich glaube, man kann nicht erwarten, dass Gott eins zu eins zu den Problemen reagiert, denn er befähigt uns Menschen, die Erkenntnis zu haben, um richtig zu handeln. Und wir können in der aktuellen Zeit nur hoffen, dass diejenigen, die am Tisch sitzen, aus den richtigen Motiven heraus die Entscheidungen treffen. Und ein richtiges Motiv ist für mich immer, und das habe ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, wenn man an die nächste Generation denkt. Denn für die sind wir verantwortlich, mit all unseren Entscheidungen. Und ich wünsche mir, dass das ein Erfolg wird. Ich weiß aber auch, und das hatte ich auch am Anfang gesagt, dass das ein bohrendicker Bretter ist. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob diese Klimakonferenz jetzt so ausgehen wird, dass damit alle Probleme gelöst sind. Ich wäre schon glücklich, wenn die richtigen Weichenstellungen getroffen wären.
Es gibt ja auch den guten ignatianischen Grundsatz, beten, so als würde alles vom Beten abhängen und dann handeln, als würde alles vom Handeln abhängen. Nicht, dass es ist genau. Gerade im Katholischen ja immer ein Miteinander, auch im Christlichen. Ja. Vielen Dank für die Frage. Unsere Hörerin, Herr Hahn, ist der Nächste aus München, ruft uns aus dem Auto an. Mal schauen, ob die Leitung steht. Grüß Sie.
Grüße Sie. Ich rufe aus Kroatien. Hallo?
Ja, wir hören Sie. Wir hören Sie.
Ich wollte fragen, als Politiker wollte ich ihn fragen, wegen dem C, was Sie gesagt haben, dass in der CDU am Anfang doch sehr heftig diskutiert wurde über das C. Ich hätte eine Frage, gerade die CDU, auch die CSU oder die C-Parteien, sehe ich nicht gerade als Lebensschützer. Also wenn ich sehe, dass auch, soviel ich weiß, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, Angela Merkel für die Abtreibung war, für die freie Entscheidung der Abtreibung, habe ich schon ein Problem mit dem C. Und wenn ich sehe, dass das neue Pflegegesetz von der letzten Regierung in Kraft getreten ist, gerade Schwerbehinderte, besonders jene, die ein Tracheostoma haben, also an der Beatmungsmaschine sind, massiv eingeschränkt wurden, dann habe ich auch ein Problem damit. Das ist eigentlich meine Frage dazu.
Also nochmal die Frage genau nach der Profilschärfe des C, zum Beispiel im Bereich Lebensschutz, Herr Cialo.
Ja, also ich habe eines gelernt in meiner Zeit in der CDU, dass wir eben auch, und das ist wichtig, eine Volkspartei sind. Und als Volkspartei haben wir unterschiedliche Strömungen in unserer Partei. Also allgemeinhin sind bekannt konservatives, christlich-sozial, liberal. Und diese Ströme ringen bei jeder Frage nicht nur um die Deutungshoheit, sondern gemeinsam um eine Lösung. Und das ist ja das ist ja nicht so, dass etwas ex cathedra verkündet wird und weil wir das C im Parteinamen haben, erledigt sich das von selbst, sondern es geht wirklich darum, in einem demokratischen, komplizierten Prozess zu Lösungen zu kommen. Und je nach Blickwinkel empfindet das der eine. Wir hatten zum Beispiel die Diskussion um Frauenquoten während des Parteitages. Da haben wir es uns auch nicht leicht gemacht. Und es gab unterschiedliche Sichtweisen. Und aus jedem Blickwinkel konnte man da auch das C unterschiedlich interpretieren. Aber wir sind zu einer Lösung als Partei gekommen, die von allen getragen wird, auch wenn das nicht die ein oder andere persönliche Meinung wiedergegeben hat. Und ich glaube, das hat auch neben dem C eben auch das D, nämlich diese demokratischen Prozesse, die wir im Namen haben und die dann zu einer Union führen, zu einer Einheit. Das ist das, was danach folgten, was für mich auch wichtig ist. Ist das immer das, was man sich wünscht und ist das befriedigend? Nein. Aber es ist die Demokratie, mit der wir umgehen müssen.
Jetzt haben wir eigentlich Dankeschön an Herrn Hahn erstmal für Ihre Nachfrage noch eine weitere Hörerin, aber wenn ich den Blick auf die Uhr lenke, Herr Cialo, ich habe das Gefühl, Sie müssen gehen.
Ja, ich muss langsam mich da reinbewegen, weil die Kollegen sind schon.
Vielleicht können wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal speziell zu diesem Thema hier in eine Sendung einladen.
Gerne.
Vielleicht noch ganz kurz noch als Abschluss vielleicht genau mit zu dem Thema, das wir gerade noch besprochen haben. Was ist für Sie das MC, das, was Sie vor allem in unserer Politik, in unserer Gesellschaft sich wieder vermehrt wünschen?
Ich möchte mal sagen, was ich in unserer Gesellschaft mir vermehrt wünsche. Ich habe einen Freund, mit dem bin ich im Internat gewesen. Alexander Frei heißt er. Der ist inzwischen Diakon. Seit mehreren Jahren. Wir waren damals früher keine Kinder von Traurigkeit. Er hat seine Lebensentscheidung getroffen und er ist für mich heute noch in seinem Arbeiten und Wirken ein echtes Vorbild, weil er seinen Glauben absolut authentisch führt. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die das, was sie tun, mit einer Authentizität, einer Geradlinigkeit und vor allem mit einem langen Atem führen und machen. Denn nur so entstehen Vorbilder. Denn nur so haben wir Menschen, die aus einer Glaubenskraft heraus Dinge tun, die nicht dem Wandel der Zeit unterworfen sind, weil sie irgendeinen kurzfristigen Vorteil für sich versprechen, sondern weil sie einem Ideal folgen. Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr zurückgehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen mit dieser Antwort.
Ja, es ist die politische Formulierung von dem, was kirchlich-theologisch gesagt wird, dann wir brauchen Heilige.
Wir brauchen Heilige. Ja,
das sind diejenigen, die Welt verändern am Ende des Tages.
Absolut, genau. Absolut.
Wunderbar. Joe Cialo war das, Musikmanager und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, mit seiner persönlichen Geschichte unter dem Thema Zwischen den Welten als Afropäer unterwegs in Politik, Musikgeschäft und Kirche. Wir könnten uns noch sehr lange weiter mit Ihnen unterhalten, Herr Cialo, aber Sie haben den nächsten Termin, der brennt. Alles Gute, Gottes Segen für Sie und wir freuen uns, wenn wir Sie vielleicht später nochmal hören.
Okay, ich danke Ihnen herzlich und vielen Dank für die Einladung, ja.
Ja, vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch fürs Zuhören. Morgen haben wir dann in der Sendereihe Lebenshilfe um 10 Uhr die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet wieder auf Sendung mit dem Thema, wie wir uns in Beziehungen sicher und gesund verbunden fühlen können. Herzliche Einladung auch zu dieser Sendung. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Gabi Fröhlich.